Weißt du, wenn man an absolute, unantastbare Macht in der antiken Welt denkt, dann hat man ja sofort diese bestimmten Bilder im Kopf. Massive Festungen aus Stein, schwere, eiserne Ketten.
Oh ja, das klassische Hollywood-Bild.
Genau. Und halt eine hochgerüstete Armee von Wachen, die absolut keine Fehler macht. Man denkt an Herrscher, die buchstäblich mit einem Fingerschnippen über Leben und Tod entscheiden.
Richtig.
Es ist einfach dieses erdrückende Bild von totaler Kontrolle. Da kann man als normaler Mensch doch absolut nichts ausrichten.
Nee, also das war auch die Realität für fast jeden im Römischen Reich. Es war eine Welt, in der die Regeln zwar brutal, aber glasklar waren.
Wer das Schwert hat, hat das Sagen.
Exakt. Wer die Schwerter hat, diktiert die Geschichte. Und wer im innersten Kerker einer Festung sitzt, naja, der bleibt dort, bis der Herrscher etwas anderes entscheidet. Die Vorstellung, dass eine kleine, marginalisierte Gruppe dieses Machtgefüge irgendwie ins Wanken bringen könnte, war völlig absurd.
Aber genau das ist der Punkt, an dem die Geschichte, wenn man wirklich tief in die Quellen eintaucht, plötzlich diese unglaublichen Wendungen nimmt.
Mhm.
Stell dir vor, du stehst vor dieser unbezwingbaren Festung und plötzlich verhalten sich die massiven Eisentore wie die automatischen Schiebetüren in deinem örtlichen Supermarkt. Sie gehen einfach auf.
Ein fantastisches Bild.
Ja, willkommen zurück. Schön, dass du heute wieder bei unserer Unterhaltung dabei bist. Wir haben uns für unsere heutige Untersuchung nämlich ein wirklich faszinierendes Dokument vorgenommen.
Genau, und zwar die Aufzeichnungen des Historikers und Theologen Dr. Craig Keener.
Richtig. Konkret schauen wir uns seine 14. Vorlesung über die biblische Apostelgeschichte an, also die Kapitel 12 bis 14.
Und was diese spezifischen Texte so außergewöhnlich macht, ist, dass wir hier einen echten historischen Wendepunkt vor uns haben.
Oh ja, einen massiven.
Wir betrachten den exakten Moment, in dem eine kleine, lokal extrem verfolgte religiöse Bewegung einen politisch unglaublich mächtigen König völlig ausmanövriert.
Wir können hier wirklich Schritt für Schritt nachvollziehen, wie diese Gruppe unter extremem Druck ihre Strategie anpassen musste.
Von einer lokalen Sekte in Jerusalem zu einer global agierenden Bewegung, ja?
Lass uns das mal aufdröseln. Wir haben heute eine Geschichte für dich, die sich wirklich liest wie ein antiker Politthriller.
Absolut.
Wir sprechen über dramatische Gefängnisausbrüche, wir analysieren politische Arroganz, die eine extrem ekelhafte, tödliche Wendung nimmt.
Sehr ekelhaft, ja.
Wir treffen auf kaiserliche Zauberer und wir beleuchten die Entstehung des allerersten strategisch operierenden Missionsteams. Also lass uns direkt im Jerusalem des ersten Jahrhunderts einsteigen. Der große Gegenspieler am Anfang dieser Geschichte ist König Herodes Agrippa I.
Richtig.
Wer war dieser Typ eigentlich und warum war er so gefährlich?
Also Herodes Agrippa I. herrschte von 41 bis 44 nach Christus über Judäa und man muss sagen, er war eine enorm komplexe und einflussreiche politische Figur.
Mhm.
Das Allerwichtigste an ihm war seine Abstammung. Er war nämlich der erste jüdische König seit seinem Großvater Herodes dem Großen.
Ah, okay. Aber der Großvater war ja nicht unumstritten, oder?
Gar nicht. Herodes der Große war idumäischer Abstammung. Das bedeutete aus Sicht vieler konservativer Judäer, dass er ein Außenseiter war.
Also im Grunde eine Marionette Roms.
Ganz genau. Aber Agrippa war anders. Er hatte durch seine Großmutter hasmonäisches Blut.
Hasmonäisch? Das musst du vielleicht kurz einordnen für uns.
Klar. Die Hasmonäer, das war die alte, tief verehrte jüdische Königsfamilie. Die absoluten Helden, die einst in den Makkabäerkriegen die fremden Unterdrücker vertrieben hatten.
Ah, das heißt, es war ein riesiger Prestigefaktor.
Riesig. Dass Agrippa dieses Blut in den Adern hatte, gab ihm eine unglaubliche Legitimität. Das machte ihn beim einfachen Volk enorm populär.
Er hatte also quasi den perfekten Stammbaum für diesen Job.
Den hatte er.
Aber er war auch ein absoluter Opportunist, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich die Quellen so lese, war er im Grunde der ultimative politische People-Pleaser.
Ja, das trifft es perfekt.
Bevor er den Thron in Judäa bestieg, hing er ja in Rom ab und war der Partykumpel des späteren Kaisers Caligula.
Stimmt.
Er hat dort Geld mit vollen Händen aus dem Fenster geworfen, um sich in der römischen High Society beliebt zu machen. Sein Lebensmotto schien echt zu sein, wenn du in Rom bist, sei der perfekteste Römer.
Und als er dann die Macht in Judäa übernahm, wendete er exakt dieselbe populistische Taktik an.
Nur halt in grün sozusagen.
Richtig. Er dachte sich,
Wenn ich in Jerusalem bin, muss ich der perfekteste, konservativste Judäer sein. Er wollte der Mehrheit um jeden Preis gefallen, denn seine Macht hing von der Stabilität der Region ab.
Klar, Rom hasste nichts mehr als Unruhen in den Provinzen.
Genau. Deswegen hielt er sich demonstrativ oft im Tempel auf und stellte sich öffentlich sehr stark auf die Seite der Pharisäer, also der strengen religiösen Elite.
Und um diese Popularität weiter zu steigern, bei der Führungsschicht vor allem, griff er dann zu blutigen Mitteln.
Ja, leider. Er ließ Jakobus, den Bruder des Johannes, hinrichten.
Und Jakobus war einer der absoluten Führungsköpfe dieser neuen christlichen Bewegung.
Richtig. Und zwar durch Enthauptung mit dem Schwert.
Was im antiken römischen Kontext ja ironischerweise als die barmherzigere Methode galt.
Ja, vor allem im Vergleich zur Kreuzigung oder zum Tod durch wilde Tiere.
Aber es war trotzdem ein brutales öffentliches Spektakel. Und weil diese Hinrichtung bei seinen politischen Unterstützern so unfassbar gut ankam, fühlte sich Agrippa extrem bestätigt.
Er dachte sich einfach, großartig, das Volk liebt es, dann verhafte ich als nächstes direkt Petrus.
Den bekanntesten Sprecher der Gruppe. Und das Ganze passierte während des Festes der ungesäuerten Brote. Das bedeutet ja, Jerusalem war komplett überfüllt mit Pilgern.
Die Stadt platzte aus allen Nähten. Die Bühne für seine nächste Machtdemonstration war also maximal groß.
Und er überließ absolut nichts dem Zufall.
Gar nichts. Petrus wurde höchstwahrscheinlich in der Festung Antonia eingesperrt. Das ist dieser massive militärische Komplex direkt am Tempelberg.
Und die Bewachung?
Die Bewachung, die Agrippa anordnete, war für einen unbewaffneten Fischer aus Galiläa völlig beispiellos.
Das musst du dir echt mal auf der Zunge zergehen lassen.
16 Elitesoldaten waren nur für ihn abgestellt. Eingeteigt in 4 Schichten, sogenannte Quaternionen, also jeweils 4 Soldaten pro Schicht.
Und wie sah das in der Zelle aus?
2 Soldaten waren buchstäblich rechts und links mit Eisenketten direkt an Petrus' Körper gefesselt.
Krass.
Die anderen beiden standen draußen vor der Zelle, Schmiere. Es gab absolut kein Entkommen.
Stell dir das mal vor, das ist wie der antike Vorläufer eines modernen Hochsicherheitstrakts.
Absolut.
Statt Kameras und biometrischen Scans hast du halt 2 schwer bewaffnete Männer, die physisch an dich gekettet sind. Wenn du im Schlaf nur zuckst, wachen die auf.
Richtig.
Und dann passiert laut den Texten das Unmögliche. Ein Engel erscheint mitten in der Nacht in der Zelle. Petrus wird gesagt, er soll sich anziehen. Gefängnisse stellten damals übrigens keine Kleidung für Insassen, was auch so ein verrücktes Detail ist.
Ja, man war da auf die eigene Familie angewiesen.
Und die schweren Ketten fallen einfach lautlos von seinen Handgelenken. Sie gehen an den Wachen vorbei, kommen an das schwere, eiserne Haupttor der Stadt und die Quelle beschreibt das wunderbar prägnant. Die Türen öffnen sich von selbst.
Wie die automatischen Schiebetüren im Supermarkt, von denen du vorhin sprachst.
Genau. Dr. Kiener merkt in seinen Aufzeichnungen auch an, dass dieses Motiv von sich selbst öffnenden Türen in der antiken Literatur total bekannt war.
Ja, von Homer bis zu jüdischen Historikern wie Josephus. Das galt immer als klares Zeichen für göttliches Eingreifen.
Aber ich muss hier mal kurz den Finger in die Wunde legen.
Worauf willst du hinaus?
Also, wenn wir diese Erzählung betrachten, warum greift Gott bei Petrus so wundersam, so Hollywood-reif ein mit Spezialeffekten und abfallenden Ketten, aber nur ein paar Absätze vorher in derselben Geschichte lässt er zu, dass Jakobus brutal mit dem Schwert hingerichtet wird?
Das ist eine sehr gute Frage.
Das wirkt doch für den Zuhörer, also für dich, der uns gerade zuhört, total willkürlich. Wenn Gott diese Supermarkttüren öffnen kann, warum hat er es nicht für Jakobus getan?
Das ist tatsächlich eine der tiefsten und schwierigsten Fragen, die diese Texte aufwerfen. Dr. Kiener geht darauf auch sehr ehrlich ein.
Und was sagt er?
Die theologische Antwort der Quelle ist, dass wir die Mechanismen dieses Eingreifens nicht vollständig verstehen. Aber, und das ist das Wichtige, wenn wir uns die narrative Struktur ansehen, die der Autor Lukas hier aufbaut, gibt es eine sehr klare Funktion.
Nämlich?
Petrus hatte schlichtweg noch eine spezifische, unabdingbare Arbeit zu erledigen. Seine Rolle in der Geschichte war noch nicht beendet.
Ah, okay.
Später in Kapitel 15 der Apostelgeschichte wird Petrus eine absolut zentrale, autoritäre Rolle spielen, wenn es um diesen massiven Übergang geht.
Du meinst die Öffnung für die Heiden?
Genau. Diese rein jüdische Bewegung auch für Nichtjuden zu öffnen, das war ein riesiger Konflikt.
Wäre Petrus hier im Gefängnis gestorben, hätte der jungen Bewegung die entscheidende Autoritätsfigur für diesen kritischen, strategischen Wandel gefehlt.
Okay, das ergibt aus einer erzählerischen und strategischen Perspektive natürlich absolut Sinn. Er war einfach der Schlüssel für die nächste Phase.
Richtig.
Aber die unmittelbare Reaktion auf seine Flucht in jener Nacht ist ja fast schon eine Komödie.
Oh ja, das ist eine herrliche Szene. Petrus steht plötzlich mitten in der Nacht auf der Straße, denkt zuerst, er träumt das alles nur, und als er realisiert, dass er wirklich frei ist, geht er zum Haus der Mutter von Johannes Markus.
Ein großes Haus, vermutlich sehr wohlhabend, irgendwo in der Oberstadt Jerusalems. Und dort hat sich die ganze Gemeinde versammelt und betet verzweifelt für genau seine Rettung. Petrus steht also draußen und klopft, die Dienerin, Rhode, geht ans Tor und was macht sie?
Sie hört seine Stimme durch das Tor, erkennt sie sofort, ist aber so außer sich vor Freude und Aufregung, dass sie völlig vergisst, die Tür überhaupt aufzumachen.
Wahnsinn!
Sie lässt den meistgesuchten Gefangenen der ganzen Stadt buchstäblich draußen auf der dunklen Straße stehen, dreht sich um und rennt zurück ins Haus, um den anderen Bescheid zu sagen.
Das musst du dir mal bildlich vorstellen. Die Gemeinde betet drinnen inbrünstig für ein Wunder. Rhode platzt rein und ruft, hey, er steht vor der Tür. Und was sagen die Betenden?
Sie glauben ihr kein Wort.
Null.
Sie sagen, du bist verrückt, das kann unmöglich Petrus sein, das muss sein Schutzengel oder sein Geist sein.
Ja, und währenddessen steht Petrus, der Staatsfeind Nummer 1, mitten in der Nacht da und hämmert an ein Holztor. Und das in einem Viertel, wo fast jedes große Haus einen eigenen Türwächter hat. Es ist ein absolutes Wunder, dass nicht die Nachbarn die Wachen gerufen haben und er sofort wieder verhaftet wurde.
Es ist eine extrem menschliche Szene. Es zeigt uns einfach, dass selbst die engsten Anhänger dieser Bewegung im Grunde ihres Herzens gar nicht wirklich mit der Erhörung ihrer eigenen Gebete gerechnet haben.
Ja, total paradox.
Und es wirft auch ein faszinierendes Licht auf die sozialen Strukturen jener Zeit. Rhode war eine Dienerin, ja, aber sie war ein vollwertiges Mitglied dieser spirituellen Gemeinschaft.
Stimmt, sie wird namentlich erwähnt, was ja damals nicht selbstverständlich war.
Genau. In städtischen, wohlhabenden Haushalten der Antike hatten Hausangestellte oft eine sehr viel engere Bindung an die Familie und genossen mehr soziale Mobilität als etwa Sklaven auf dem Land. Sie kannte Petrus so gut, dass sie ihn nur an seinem Räuspern oder seiner Stimme erkannte.
Und am Ende ist sie, die einfache Dienerin, die einzige im ganzen Haus, die wirklich glaubt, dass er lebendig da draußen steht.
Richtig.
Auf der einen Seite haben wir also diese humorvolle, fast peinliche Ohnmacht von Agrippas hochgerüsteten Wachen und die ungläubige Reaktion der Gemeinde.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite hat dieser Vorfall brutale, eiskalte Konsequenzen für das Regime. Agrippa rastet am nächsten Morgen völlig aus, als er merkt, dass sein wichtigster politischer Gefangener einfach verschwunden ist.
Die Konsequenzen waren in der Tat tödlich. In der römischen Rechtsprechung gab es eine sehr klare Regel für Kapitalverbrechen.
Die Wachen haften.
Exakt. Wachen hafteten mit ihrem eigenen Leben, wenn sie einen Gefangenen entkommen ließen. Agrippa ließ die 4 diensthabenden Wachen verhören.
Und das war wahrscheinlich kein nettes Gespräch?
Nein. Dr. Kina weist darauf hin, dass dies höchstwahrscheinlich unter schwerer Folter geschah. Das war bei der Befragung von Untergebenen oft üblich, um herauszufinden, wer bestochen wurde.
Und danach?
Danach ließ er sie hinrichten. Er musste die Schuld zwingend auf menschliches Versagen abwälzen, um sein eigenes politisches Gesicht zu wahren.
Klar, er konnte dem Volk ja schlecht sagen, hey Leute, eine übernatürliche Macht hat meine tollste Festung geknackt.
Das wäre sein politisches Ende gewesen.
Also, was bedeutet das alles? Diese eitle Arroganz, dieses krampfhafte Festhalten an der Illusion absoluter Kontrolle, das führt dann ja direkt in Agrippas Untergang.
Der rasante Fall eines Tyrannen.
Ganz genau. Kurz nach diesem Debakel reist er hinab an die Küste nach Caesarea. Und dort taucht eine diplomatische Gesandtschaft aus Tyros und Sidon auf.
Das waren reiche, mächtige Handelsstädte im heutigen Libanon.
Genau. Aber die hatten ein massives Problem. Sie produzierten nicht genug eigene Nahrung und waren komplett abhängig von Lebensmittelexporten aus Agrippas Territorium.
Und Agrippa hatte aus irgendeinem Grund den Handelsembargo-Hahn zugedreht.
Also mussten diese stolzen Diplomaten nach Caesarea kommen und buchstäblich zu Kreuze kriechen, um nicht zu verhungern. Sie treffen sich im großen Amphitheater der Stadt und Agrippa nutzt diesen Moment, um sich absolut maßlos zu inszenieren.
Ja, und wir haben hier das seltene Glück, dass der jüdisch-römische Historiker Flavius Josephus genau diese Szene unabhängig von den biblischen Texten extrem detailliert bestätigt.
Ach, das steht auch bei Josephus?
Ja. Josephus beschreibt, wie Agrippa an diesem Tag ein Gewand trägt, das komplett aus Silberfäden gewebt war.
Wow.
Als die frühe Morgensonne dann in das Amphitheater fällt und dieses Silber anstrahlt, leuchtet er buchstäblich auf wie eine Lichtgestalt.
Das muss krass ausgesehen haben.
Er blendet die Zuschauer förmlich. Und diese Delegation aus Tyrus und Sidon, die ja verzweifelt Getreide von ihm will, fängt an zu rufen, das ist die Stimme eines Gottes, nicht eines Menschen.
Und anstatt zu sagen, Leute, beruhigt euch, ich bin nur ein König, was übrigens selbst die mächtigsten römischen Generäle taten, weil nur der Kaiser in Rom solche göttlichen Ehren empfangen durfte.
Genau, das war extrem gefährlich.
Aber Agrippa, der saugt diese Blasphemie förmlich auf. Er genießt es. Er wehrt diese Anbetung mit keinem Wort ab. Und die Strafe dafür folgt auf dem Fuß.
Beide Quellen, also sowohl der Autor der Apostelgeschichte als auch der Historiker Josephus, berichten von seinem sofortigen physischen Zusammenbruch direkt dort im Theater.
Was passiert genau?
Er wird von furchtbaren Darmschmerzen geplagt, leidet 5 Tage lang Höllenqualen und stirbt. Die medizinische Beschreibung der Apostelgeschichte lautet, dass er von Würmern von innen aufgefressen wurde.
Oh, das ist grauenhaft.
Er war gerade einmal 54 Jahre alt. In der antiken Literaturwelt galt genau diese Art von Tod, also von Würmern oder Insekten bei lebendigem Leib zerfressen zu werden, als das klassische, absolut passende Ende für einen arroganten Tyrannen.
Es ist der ultimative Kontrast, oder? Der Mann, der dachte, er sei ein unsterblicher Gott, wird zur Nahrung für die niedrigsten Lebewesen.
Ein sehr starkes erzählerisches Motiv.
Denk mal darüber nach, was das für ein Bild ist. Du baust dein ganzes Leben auf Macht auf Netzwerke in Rom, auf die Bewunderung der Massen. Du lässt Menschen hinrichten, um Applaus zu bekommen und am Ende wirst du von Würmern gefressen.
Sic transit gloria mundi.
Aber während dieser scheinbar allmächtige König stirbt, wächst die Bewegung, die er auslöschen wollte, unaufhaltsam weiter.
Nur wird es in Jerusalem jetzt extrem ungemütlich.
Richtig. Die ständige Bedrohung zwingt die Bewegung zu einem massiven strategischen Umdenken. Der Druck ist einfach zu hoch. Und so verschiebt sich der geografische und intellektuelle Fokus der Geschichte plötzlich fast 400 Meilen nach Norden, nach Antiochia in Syrien.
Und dieser geografische Wechsel ist absolut entscheidend. Antiochia war nämlich nicht einfach nur irgendeine Stadt. Es war nach Rom und Alexandria die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches.
Eine echte Metropole also.
Eine absolute kosmopolitische Metropole. Hier kreuzten sich die Handelsrouten aus dem Osten und dem Westen. Und genau dieses internationale Flair spiegelt sich in dem Team wider, das diese neue Gemeinde dort leitet.
Oh ja.
Wenn wir uns die Führungsstruktur ansehen, die uns der Text hier nennt, ist diese Diversität für die damalige, extrem stark in Klassen und Ethnien unterteilte Welt absolut atemberaubend.
Lass uns dieses Team mal genauer ansehen, denn das hat mich beim Lesen der Quellen wirklich umgehauen.
Gerne.
Wir haben Barnabas, der von der Insel Zypern stammt. Dann haben wir Simeon, genannt Niger.
Das ist ein lateinischer Beiname, der schwarz bedeutet. Das deutet stark auf eine nordafrikanische Herkunft und dunklere Hautfarbe hin.
Okay, und dann haben wir Lucius, ebenfalls aus Nordafrika, genauer gesagt aus Kyrene im heutigen Libyen.
Richtig.
Und dann ist da ein Mann namens Manaen. Als ich den Hintergrund von Manaen in den Notizen von Dr. Kina gelesen habe, dachte ich nur, wie verrückt ist das denn?
Ja, Manaen ist eine faszinierende Figur.
Die Quelle erklärt, dass Manaen mit Herodes Antipas zusammen aufgewachsen ist. Antipas, das war der Herrscher von Galiläa, der Typ, der Johannes den Täufer ermorden ließ.
Genau der.
Die beiden waren möglicherweise Milchbrüder, teilten sich also als Babys dieselbe Amme. Wie kann es sein, dass jemand mit solchen familiären und politischen Verflechtungen zur absoluten Elite plötzlich in einem Raum sitzt und diese verfolgte Gemeinde leitet? Was bedeutete diese soziale Durchmischung für die damalige Gesellschaft?
Um das zu begreifen, muss man verstehen, wie das römische Patronagesystem funktionierte.
Okay.
Wenn du als Sklavenkind oder Freigelassener die gleiche Amme wie ein königlicher Prinz hattest, schuf das ein Band, das oft stärker war als Blutsverwandtschaft.
Wirklich?
Ja. Solche Menschen hatten später als Erwachsene oft immensen gesellschaftlichen Einfluss. Ganz einfach, weil sie direkten Zugang zum Herrscher hatten.
Sie kannten die Mächtigen im Schlafanzug sozusagen.
Ganz genau. Manayan brachte also das Netzwerk, die elitäre Bildung und das strategische Wissen der absoluten Oberschicht mit in dieses Gemeindeteam. Dass ein solcher Aristokrat Schulter an Schulter mit einem Mann aus Nordafrika und einem zyprischen Juden eine junge religiöse Bewegung leitet, glich damals einem sozialen Erdbeben.
Das war so eigentlich nicht vorgesehen in der Gesellschaft.
Gar nicht. Es zeigte, dass diese neue Identität soziale, ethnische und elitäre Grenzen völlig auflöste.
Und genau diese diverse Gruppe fastet und betet dann eines Tages zusammen. Und dann spricht der Heilige Geist zu ihnen.
Dr. Kina merkt hier an, dass dies wahrscheinlich durch eine direkte prophetische Äußerung eines dieser Lehrer geschah.
Und die Botschaft lautet: Stellt mir Saul und Barnabas für eine neue Mission frei.
Und die Gemeinde gehört sofort.
Sie finanzieren vermutlich die Reisekosten aus eigenen Mitteln und schicken die beiden los. Sie nehmen noch Johannes Markus, das ist der junge Mann aus dem Haus mit dem Tor vorhin, als eine Art Assistenten mit. Und das bringt uns direkt zu ihrem ersten großen strategischen Ziel. Sie segeln nach Zypern.
Mhm.
Warum ausgerechnet Zypern?
Zypern war die logische Wahl, weil es die Heimat von Barnabas war. Er kannte die Kultur, er hatte dort Verbindungen. Sie starten im Osten der Insel, in der Hafenstadt Salamis, und beginnen in den dortigen Synagogen zu predigen.
War das normal, dass Fremde dort einfach predigen durften?
Das war ein sehr kluger Schachzug. Jüdische Gelehrte wurden auf Reisen traditionell immer eingeladen, aus der Tora zu lesen und zu lehren. Das bot ihnen eine fertige Plattform.
Clever.
Aber sie bleiben nicht an der Küste. Sie reisen quer über die Insel bis nach Paphos, der Provinzhauptstadt im Westen. Und dort treffen sie auf den mächtigsten Mann der Insel, den römischen Prokonsul Sergius Paulus.
Und dieser Sergius Paulus, ein hochrangiger römischer Beamter, hat in seinem persönlichen Gefolge einen jüdischen Magier namens Elimas Barjesus.
Richtig.
Ich muss zugeben, ich wusste echt nicht, dass jüdische Zauberer im Römischen Reich so einen hohen Status hatten. Warum stellt ein römischer Gouverneur einen Magier ein?
In der antiken Welt, die ja tief von Aberglauben und Schicksalsglauben geprägt war, galten Magie und Astrologie als handfeste Geopolitik.
Geopolitik?
Ja. Viele gebildete Römer glaubten fest daran, dass die Juden Zugang zu uralten, mystischem Wissen besäßen. Insbesondere, dass sie den geheimen, wahren Namen des Schöpfergottes kannten, der Macht über das Universum versprach.
Ah, das war also eine Art Geheimwaffe für die.
Römische Aristokraten schmückten ihre Höfe regelmäßig mit solchen exotischen Figuren. Elymas war also nicht einfach ein Taschenspieler auf dem Markt, er war der spirituelle Berater des Prokonsuls.
Ein einflussreicher Mann.
Und als Barnabas und Saul auftauchen, sieht Elymas seinen lukrativen Einfluss massiv bedroht. Er versucht, den Prokonsul von den beiden abzuwenden.
Hier wird es wirklich interessant. Denn genau in diesem Moment der Konfrontation passiert etwas Einschneidendes mit unserem Hauptcharakter. Aus Saul wird plötzlich Paulus.
Ja, ein entscheidender Moment.
Für mich liest sich das wie ein absolut brillantes strategisches Rebranding für einen neuen Zielmarkt. Was passiert da auf kultureller Ebene und warum war diese Kombination aus intellektueller Flexibilität und spiritueller Härte in diesem Moment so entscheidend?
Es ist wirklich ein Meisterstück der kulturellen Anpassung. Der Name Saul war im Hebräischen ein stolzer Name, der an den ersten König Israels erinnerte. Aber im griechisch-römischen Umfeld klang Saulos unangenehm ähnlich wie ein umgangssprachlicher Begriff für einen aufreizenden oder ungelenkten Gang.
Oh, das wusste ich gar nicht. Das ist ja eher unvorteilhaft.
Ziemlich. Paulus hingegen war sein römisches Kognomen, also sein Familienname in der römischen Namensstruktur, das übersetzt klein bedeutet.
Okay.
Indem er plötzlich diesen Namen in den Vordergrund rückt, signalisiert er dem Prokonsul sofort zwei entscheidende Dinge. Erstens, ich bin kein fremder Sektierer, ich bin römischer Bürger. Und zweitens, ich passe in deine Welt.
Er teilt ja sogar denselben Namen mit dem Prokonsul, Sergius Paulus, und er heißt jetzt auch Paulus.
Genau, das baut sofort psychologisches Vertrauen auf.
Und dann kommt es zum Showdown zwischen Paulus und dem Magier. Dr. Kina beschreibt das in seinen Quellen als Power Encounter, also als eine direkte Machtbegegnung. Paulus blickt den Magier an und blendet ihn vorübergehend durch ein göttliches Urteil.
Ein sehr dramatischer Moment.
Die Ironie dahinter ist ja fast schon poetisch. Der Magier heißt Bar-Jesus, was übersetzt Sohn des Jesus oder Sohn des Josua bedeutet. Aber Paulus nennt ihn öffentlich den Sohn des Teufels. Der Mann, der den Römern verkaufte, er hätte das geheime spirituelle Augenlicht, erweist sich als spirituell völlig blind und wird von Paulus physisch blind gemacht. Das ist doch exakt dieselbe Erfahrung von Hilflosigkeit, die Paulus selbst Jahre zuvor auf dem Weg nach Damaskus bei seiner eigenen Bekehrung durchgemacht hatte.
Völlig richtig beobachtet. Es ging in diesem Moment nicht nur darum, ein Wunder zu wirken, sondern um eine eiskalte Demonstration, wer in der unsichtbaren Welt wirklich das Sagen hat.
Ein echter Machtkampf.
Für den römischen Prokonsul war das der Beweis, Paulus Gott ist mächtiger als die Magie meines Beraters. Dr. Kehner bringt hier auch sehr spannende moderne Kontexte aus seinen eigenen Recherchen ein.
Ja. Die haben mich auch gepackt.
Diese Konzepte der Power Encounters sind keine erfundene antike Fantasie. In vielen Kulturen gilt das bis heute als ultimativer Autoritätsbeweis.
Oh ja, die Geschichten, die Kehner da aufführt, haben es echt in sich. Er erzählt zum Beispiel von seinem Schwager Emmanuel Musunga. Das ist ein Chemieprofessor im Kongo.
Mhm.
Drei von Emmanuels Sonntagsschülern ließen sich auf Blutmagie ein, weil lokale Zauberer ihnen unbesiegbare übernatürliche Macht versprachen.
Und die Konsequenzen waren furchtbar.
Ja. Zwei der Jungen starben kurz darauf nach schrecklichen, unerklärlichen Albträumen. Der dritte Junge geriet in Panik, rannte zu den Lehrern. Sie fasten und beteten tagelang intensiv und der Junge wurde aus diesem mentalen und spirituellen Griff befreit.
Es ist eine sehr präsente Realität in vielen Teilen der Welt.
Dr. Kehner erwähnt auch die Geschichte von Rodney Ragwins Großvater in Südafrika. Ein lokaler Geisterbeschwörer bedrohte ihn direkt. Die Familie verbarrikadierte sich, betete die ganze Nacht. Sie hörten schwere, unheimliche Schritte um das Haus kreisen, aber nichts konnte eindringen.
Und am nächsten Tag war der Fluch gebrochen.
Wahnsinn, oder? Er berichtet auch von Hexendoktoren in Indonesien, die sich nach genau solchen Machtbegegnungen, bei denen ihre stärksten Flüche gegen Christen völlig ins Leere liefen, der Bewegung anschlossen.
Diese Konfrontation von Paulus auf Zypern war also kein isoliertes antikes Phänomen. Es ist eine Dynamik, die in animistischen Kulturen hochaktuell ist.
Okay, also diese Machtdemonstration brachte auf Zypern den Durchbruch. Sergius Paulus, der mächtigste Mann der Insel, war tief beeindruckt und nahm die Lehre an.
Aber anstatt nun das zu tun, was jeder normale Mensch tun würde, nämlich auf der Insel zu bleiben, wo man gerade den höchsten Beamten als Gönner gewonnen hat, passiert etwas Unerwartetes.
Oh ja.
Sie reisen sofort ab. Sie brechen auf und segeln tief ins unwegsame Festland von Kleinasien, in die heutige Türkei.
Und das ist der Punkt in der Geschichte, wo ich beim Lesen echt die Hände überm Kopf zusammengeschlagen habe.
Warum?
Schau dir mal die Route an. Sie segeln rüber aufs Festland und landen in Parge, in der Region Pamphylien. Parge war eine riesige, florierende Küstenmetropole mit über 100.000 Einwohnern. Ein enormer Markt für neue Ideen. Und was machen Paulus und Barnabas? Sie lassen dieses enorme urbane Zentrum einfach links liegen.
Sie ziehen weiter.
Die klettern stattdessen eine extrem gefährliche, von Banditen wimmelnde Bergstraße hinauf, die Via Sebaste, diesen Augustus Highway, und wandern tagelang ins Landesinnere. Zu einer winzigen römischen Militärkolonie namens Antiochia in Pisidien.
Ein ganz anderes Antiochia als das vorhin, ja?
Ganz ehrlich. Warum lässt man eine blühende Metropole von 100.000 Menschen hinter sich, um einen lebensgefährlichen Trek in die Berge zu ein paar pensionierten römischen Veteranen und einem Kaiserkulttempel zu machen? Das klingt nach der schlechtesten Wachstumsstrategie der Geschichte.
Auf den ersten Blick wirkt es auch völlig widersinnig. Aber hier zeigt sich die wahre Brillanz der antiken Netzwerke.
Inwiefern?
Archäologische Funde, konkret Inschriften in dieser Bergregion, haben gezeigt, dass die Familie des Prokonsuls Sergius Paulus genau aus dieser Gegend um Antiochia in Pisidien stammte.
Ach, krass.
Sie besaßen dort riesige Ländereien. Paulus und Barnabas kletterten also nicht ziellos durch die Berge. Sie hatten einen Plan. Sie hatten höchstwahrscheinlich Empfehlungsschreiben des Prokonsuls aus Zypern in der Tasche.
Das ändert natürlich alles.
Sie nutzten den elitären Kontakt, den sie gerade erst gewonnen hatten, um sich direkten Zugang zu den höchsten gesellschaftlichen Schichten tief im Landesinneren zu verschaffen. Das war gezieltes strategisches Networking.
Das ist wirklich antikes Patronagen-Networking auf absolutem Top-Niveau. Das ist ja, als ob ein Startup heute die Empfehlung des wichtigsten Investors im Silicon Valley bekommt und damit sofort Türen öffnet, die sonst für immer verschlossen blieben.
Der Vergleich passt sehr gut.
Und als sie dann in Antiochia in Pisidien ankommen, gingen sie am Sabbat in die Synagoge. Auch hier sehen wir wieder Paulus' unglaubliche Anpassungsfähigkeit.
Inwiefern fällt dir das da auf?
Naja, anders als Jesus, der in Galiläa saß, um zu lehren, was ja der dortigen Tradition entsprach, steht Paulus auf.
Richtig, das war die übliche Rednersitte in der hellenistischen Diaspora.
Er liest sein Publikum perfekt und passt seine Rhetorik, seine Zitate aus der Tora, präzise an diese spezifische Mischung aus Juden und römischen Gottesfürchtigen an.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir hier die eigentliche Blaupause für den unglaublichen historischen Aufstieg dieser Bewegung.
Lass uns das mal zusammenfassen.
Wir haben einen extrem scharfen Kontrast. Auf der einen Seite sehen wir am Anfang Herodes Agrippa, der rein auf irdische institutionelle Macht, physische Gewalt und persönliche Arroganz setzt. Ein System, das starr ist und letztlich in sich zusammenfällt, bis er buchstäblich von Würmern gefressen wird.
Ein unschönes Ende.
Sehr unschön. Auf der anderen Seite haben wir dieses diverse Team aus Antiochia, eine Gruppe von Menschen unterschiedlichster Herkunft und Hautfarbe, die bereit ist, Barrieren einzureißen.
Die total dynamisch agieren.
Sie sind enorm flexibel, sie passen ihre Strategie ständig an, sie ändern sogar ihre Namen und kulturellen Identitäten, wie Saul zu Paulus, um Vertrauen aufzubauen. Und sie nutzen modernste soziale Netzwerke und Empfehlungen, um ihre Botschaft tief in die komplex vernetzte römische Welt zu tragen.
Und genau hier schließt sich der Kreis zu dir, der diese Geschichte heute hört. Was kannst du aus diesen alten, staubigen Texten für dein eigenes Leben oder deine Arbeit mitnehmen?
Das ist die entscheidende Frage.
Es zeigt dir doch überdeutlich, dass wahre Durchschlagskraft und nachhaltiger Einfluss nicht aus purer institutioneller Macht, großen Titeln oder dem Beifall der Massen entstehen. Wahre Macht entsteht aus der Fähigkeit, sich neuen Kulturen und Situationen anzupassen.
Absolut.
Sie entsteht daraus, bestehende Netzwerke strategisch klug zu nutzen, Diversität im Team wirklich zuzulassen und in Krisenzeiten extrem flexibel zu bleiben. Die Menschen, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen und sich für eine größere Sache neu zu erfinden, formen am Ende die Geschichte.
Besser kann man es kaum zusammenfassen.
Bevor wir unsere Unterhaltung für heute beenden, möchte ich dir noch einen Gedanken mit auf den Weg geben, der mir beim Studium dieser Quellen absolut nicht mehr aus dem Kopf ging.
Da bin ich gespannt.
Wir haben ja gesehen, wie Paulus seinen Namen, seine Rhetorik und seine kulturelle Herangehensweise nahtlos und völlig pragmatisch geändert hat, um die römische Elite zu erreichen.
Mhm.
Zwingt uns das nicht zu einer ziemlich unbequemen Frage?
Welche meinst du?
Wie viel von dem, was wir heute in unserer Gesellschaft, in Unternehmen oder in religiösen Kreisen für unumstößliche, heilige Tradition halten, ist in Wirklichkeit nur das zufällige historische Resultat von brillantem antiken Marketing und kultureller Assimilation?
Ein sehr provokanter Gedanke.
Manchmal stehen wir vor den schwersten eisernen Toren und denken, es gibt keinen Weg hindurch. Aber manchmal öffnen sie sich wie im Supermarkt. Man muss nur die Bereitschaft haben, hindurchzugehen und die Welt mit neuen Augen zu sehen. Etwas, worüber du beim nächsten Kaffee in Ruhe nachdenken kannst. Wir bedanken uns, dass du diese ausführliche Untersuchung mit uns geteilt hast. Bis zu unserer nächsten Entdeckungsreise.